ziemlich harter Tobak für den Mittwochmorgen, ne? Aber
Richtig, ja.
naja, das ist natürlich Teil des Lebens, ne? Vieles im Leben beeinflusst natürlich auch das, was sie professionell machen, ne?
Hello there.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Apfelbox. Ich bin Olli, mit einem L, euer Host. Und heute werden wir in dem offiziellen Podcast von Apfelband ein sehr cooles, interessantes Thema besprechen, und zwar das Thema Google Ads. Und dazu haben wir uns einen Profi hier dazu geholt, den Jeremy Young von Ecomhouse. Er wird uns erzählen, was Google Ads eigentlich sind, wie so seine Erfahrung damit war, wie er damit überhaupt angefangen hat und auch wie er sich darauf spezialisiert hat. Es ist eine sehr schöne, interessante Folge geworden. Ich hoffe, es gefällt euch und viel Spaß beim Zuhören. So, hallo und herzlich willkommen, Jeremy Young. Cool, dass du bei mir im Podcast bist.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
So, bevor wir darauf eingehen, was du genau machst, dann kannst du ja mal vielleicht eine kurze Vorstellung so mal grob erklären, was du machst.
Ja, also vielleicht mal ein bisschen Background zu mir, weil das interessiert natürlich die Leute auch immer ab und zu, wie man ins Digital Marketing quasi kommt. Weil wenn ich etwas gesehen habe in meinen 10 Jahren jetzt in dem Berufsfeld, ist, dass man es nicht wirklich studieren kann und einfach reinkommt. Ich bin da quasi reingeschlittert. Ich habe studiert in Tübingen, in der Nähe von Stuttgart. Und ich habe damals bei einem Unternehmen gearbeitet, die haben was ganz anderes gemacht. Ich habe damals auch Politikwissenschaften studiert, also komplett überhaupt nicht, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, obwohl man ganz viele transferable skills natürlich da gelernt hat, ne? Aber letzten Endes hatte ich damals so einen Chef, der war so relativ traditionell in vielen Dingen, war auch schon so Mitte 40 und er meinte doch, du kennst dich doch mit Computern aus, mach doch mal, wir sollten auf diesen Google Ads sein, das habe ich gelesen, sollten wir auf jeden Fall machen. Okay, habe ich da ein bisschen damit rumgespielt und ich habe damals schon gemerkt, weil ich habe natürlich dann mich viel reingelesen, in Foren damals unterwegs gewesen etc., und habe gesehen, was das teilweise Leute Millionenumsätze damit schieben. Ich habe gemerkt, das ist ein Skill, der wird irgendwann mal mega wichtig sein, beziehungsweise mit dem kannst du irgendwas machen. Und ich habe mich dann ziemlich reingefuchst. Klar, das war damals halt ein kleiner Ad-Account, aber die Prinzipien sind immer gleich. Ja, also damals war natürlich viel noch komplizierter auch mit Google, da muss man ganz viel manuell machen etc. Und ich habe dann während meinem Studium da weitergearbeitet, bis ich dann wieder ins UK gezogen bin und habe dann hier bei einer kleinen Marketingagentur während meines Masters gearbeitet. Die hatten mehrere In-House-Businesses und ein, zwei Businesses, die mit Google Ads betreut haben. Das waren aber extrem große Budgets. Das heißt, ich bin da auch sofort ins kalte Wasser geschmissen worden. Und den Job habe ich auch nur bekommen, weil ich habe damals mich auf eine Ad beworben, wo deutschsprachig als quasi Requirement war für den Job und es war was komplett anderes. Und ich war dann im Interview und mein damaliger Boss hat mich interviewt und hat gesagt, du machst was anderes, ich habe eine andere Idee für dich. Und es war dann da schon, konnte ich erste große Erfolge feiern mit deutschen Accounts hier im UK, ja, weil natürlich Deutsch sprechen ein großes Skill ist hier im Vergleich zu Englisch sprechen in Deutschland. Und dann habe ich bei einer sehr großen, einer der größten Agenturen in Wales, also die größte Agentur in Wales gearbeitet, aber eine der größten im UK und war da Paid Media Manager und bin dann in-house gewechselt. Ende 2019 zu einer Firma, die hat Wasserspender, das klingt jetzt erstmal mega langweilig, aber die haben Wasserspender gemacht für Büros, aber das waren nicht so diese ekligen großen Plastikbecher, sondern das waren das waren Wasserspender, die sind direkt an die Wasserquelle gegangen, also alles grüner und alles grün hergestellt und so, das war dann schon ganz cool. Das Geld war natürlich super, aber dann, und wir sind jetzt schon 8 Jahre rein in quasi, wie lange ich dann schon mit Google Ads arbeite. Auch da habe ich viel mit Google Ads machen müssen. Aber leider wurde meine Mom sehr, sehr krank in 2020. Das sieht man dann auch, was quasi wie das Schicksal manchmal mitspielt, wo man letzten Endes endet. Und ich musste dann den Job aufgeben, beziehungsweise die haben gesagt, du musst den Job aufgeben oder wieder zurück ins UK kommen, weil ich natürlich zu meiner Mutter nach Deutschland bin. Und ich habe natürlich gekündigt, weil das einfach völlig irre war. Und gleichzeitig hat dann damals schon E-Commerce, gab's es schon. Und das war vielleicht ein, zwei Monate in die Existenz von E-Commerce. Da hat Daniel mich gefragt, ob ich denn nicht Google Ads machen möchte für die. Das heißt, ich war einer, glaube mit Isabel und natürlich Emanuele, einer der ersten drei, vier, die da von Anfang an gearbeitet haben. Gleichzeitig habe ich noch eine Google Ads Beratungsagentur gleichzeitig mit aufgebaut. Und das ist jetzt schon seit über 3 Jahren her. Meine Mom ist leider gestorben dann, was natürlich extrem eine schwierige Zeit war. Aber was ich daraus gelernt habe, ist, dass ja, ich denke mal, dass so schwierige Events manchmal so der Breeding Ground sind, um letzten Endes große Transformationen durchzumachen im Leben, egal wie die aussehen. Und für mich war es beruflich. Und ja, das war so ein bisschen mein Werdegang. Also ein bisschen komplett Einsteiger aus den Politikwissenschaften, alles selber angeeignet. Ganz viel Vertrauen bekommen von Chefs damals und extrem viel Budget auch. Das war vor allem 2015 war richtig crazy. Wenn ich da habe ich mit 3 bis 4 Millionen Pfund pro Monat, pro Jahr gescheffelt in Advertising-Budget mit Google Ads. Für jemand, der das vorher so sporadisch mit 1, 2 Accounts gemacht hat, war es natürlich ein Riesenschritt. Ja. Und jetzt bin ich hier und mache alle Google Ads bei E-Commerce. Und nebenher habe ich natürlich noch einen Google Ads Podcast auch und meine eigene Beratungsfirma. Also ziemlich, ziemlich große Veränderung. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel davon. Direkt in den Monolog gestartet hier.
Ja, alles gut, sehr stark. Also auf jeden Fall schon mal sehr viel. Das war jetzt mal so die grobe Zusammenfassung von deinem Leben, würde ich sagen.
Absolut.
Ich wollte noch sagen, mein aufrichtiges Beileid für deine Mutter. Das ist natürlich echt.
Ja, das wünsche ich niemandem. Was ich damals ein bisschen krass fand, oder auch bis heute noch, ist, dass irgendwann mal im natürlichen Leben muss es jeder mitmachen. Aber es ist unfassbar, dass es jeder mitmachen muss. Ja, dass es einfach so ein Teil des Lebens ist, der so einschlägig ist. Und da wird auch einem vieles klar, was richtige Priorität, also wo die Prioritäten im Leben sind, was man auch will, ja. Wünsche ich natürlich niemandem. Ist echt eine, ja, ziemlich, ziemlich krasse Sache gewesen für mich.
Ja, auf jeden Fall. Kann mir nicht vorstellen, was du da durchmachen musstest. Ich hatte selber noch nicht so ein Event. Man hofft natürlich immer, man bleibt von sowas verschont, aber wie du sagst, es gehört leider zu diesem Leben dazu.
Ja, ziemlich harter Tobak für den Mittwochmorgen, ne? Aber naja, das ist natürlich Teil des Lebens, ne? Vieles im Leben beeinflusst natürlich auch das, was sie professionell machen, ne? Auf jeden Fall.
Richtig, solche Ereignisse prägen einen ja auch und bringen einen dann ja irgendwo auch weiter.
Genau, richtig.
Okay, was mich jetzt interessieren würde, du meintest ja, am Anfang hast du erstmal Politikwissenschaften studiert.
Genau, richtig.
Also du bist in Großbritannien aufgewachsen oder in Deutschland?
Nee, in Deutschland. Und zwar, ich bin in der Nähe von Ulm aufgewachsen. Ich bin in Günzburg geboren. Ich bin also gebürtiger Bayer zu meiner Schmach, beziehungsweise viele Leute feiern das natürlich auch ab, aber zu meiner Schmach bin ich gebürtiger Bayer eigentlich. Mhm. Und bin dann in einem kleinen Dorf namens Langenau aufgewachsen. Und was viele nicht wissen, da kenne ich auch einen Daniel Biedmann her, weil der auch von dort kommt. Wir kennen uns also schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und die Tatsache, dass wir heute zusammenarbeiten, ist eigentlich kompletter Zufall. Ja, weil er ist nach München gezogen und ich bin dann, mein Vater kommt aus Wales. Ich bin dann hier, habe hier gelebt. Als er nach München gezogen ist, ist der Kontakt so ein bisschen abgebrochen. Aber durch die Arbeit hat sich das dann wieder zusammengefunden. Aber ja, ich bin in Langenau aufgewachsen. Aber ich komme schon mein ganzes Leben hierher. Ich habe natürlich viele Freunde, Verwandte hier in Großbritannien. Und ich bin dann wollte meinen Master dann in einem englischsprachigen Land machen. Und ich hatte damals so typische Post, Bachelor, man will was Neues, damals auch mit meiner Freundin Schluss gemacht und so, du weißt ja, wie es ist, ne? Dann machen wir mit irgendwas Neues. Und ich habe mich in vielen englischsprachigen Ländern beworben, unter anderem auch Cardiff University. Und die haben mich nach 2 Tagen angerufen und haben gesagt, dich nehmen wir. Und für mich, ich glaube nicht an Schicksal oder irgendwie solchen Nonsens, aber das war schon ein ziemlich komischer Zufall, dass genau die sofort, und es ist auch eine sehr, sehr gute Universität für Politikwissenschaften, und das habe ich dann auch weitergemacht. Ich ging dann mehr in Policymaking für die Wirtschaft, war also sehr, sehr viel BWL und sehr, sehr viel Statistik und so weiter dabei, Dinge, die mir viel helfen heutzutage. Aber dann war ich in Großbritannien und für mich war das ja schon immer zweite Heimat, aber jetzt ist es die Heimat. Ich bin nie weggegangen, ich habe meine jetzt Verlobte kennengelernt. Wir haben jetzt Haus, Hund, Geschäft. Ich glaube, so einfach komme ich aus der Geschichte immer raus, Olle.
Ja. Ja. Da hängst du erstmal drin jetzt, ja.
Da hänge ich jetzt erstmal drin, so ist es, genau.
Aber herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Ist ja richtig schön.
Ja, vielen Dank. Wir sind verlobt jetzt seit über einem Jahr. In Barcelona war das letztes Jahr. Und dann nächstes Jahr heiraten wir in Zypern.
Ach, wie cool.
Ja, da bin ich gespannt.
Ja.
Und freue mich natürlich auch mega.
Glaube ich dir. Hoffe ich mal, dass da alles gut läuft auch und so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt.
Ja, hoffentlich. Ja, wir haben einen Wedding-Planer, man weiß nie, wie das läuft, aber ich habe da mal einfach mal Grundvertrauen.
Genau. Ja. Okay, also kann man sagen auch, dass du und Daniel Bittmann, also dein jetziger Chef, dass ihr, wart ihr dann Kinderfreunde oder wie war das?
Genau, ich kenne ihn schon seit ich 13 ungefähr bin. Er ist natürlich ein bisschen älter. Wir waren dann schon 16, 17 und wir kennen uns durch, damals gab es von der Stadt so einen Jugendverein, also den offiziellen Jugendverein, aber das war jetzt nicht irgendwie ein Verein mit einem bestimmten Programm oder so, dass man da bestimmte Dinge gemacht hat. Ich weiß gar nicht ganz genau, was die Entstehungsgeschichte des Vereins war, aber das war einfach, dass die Stadt hat einen Raum gestellt. Und da haben die ganzen Skateboarder und Punks und so weiter sich halt austoben dürfen in einem organisierten Environment quasi. Und ich war natürlich einer von denen. Und wir haben viele Konzerte organisiert damals. Das war eigentlich so das Hauptding, dass da jedes zweite Wochenende, manchmal sogar jedes Wochenende, Konzerte stattfanden. Und früher haben da auch richtig große Bands gespielt, bevor sie hier bekannt wurden. Das heißt, das war dann auch im Punk-Zirkel mega bekannt als Location, als Venue. Und ja, da haben wir dann natürlich viel zusammen die ein oder andere Milch getrunken. Natürlich. Ich war dann schon ein bisschen älter, natürlich durfte das dann schon damals. Ja. Aber als ich da angefangen habe, da war ich so 13 oder so, als ich zuerst mal in den Freundeskreis kam. Ja, also da kennen wir uns jetzt schon ziemlich lange und es ist auch witzig zu sehen, dass einfach die Entwicklung einfach komplett konträr zu dem geworden ist. Von quasi Punk und keine Ahnung, Rebellentum und so weiter, bis jetzt zu dem, was wir halt machen. Ja.
Wie kam das dann, dass du aus der Punk-Szene, sag ich mal, aus dieser Rebellenszene dann in die Politikwissenschaft gekommen bist? Weil das ist ja auch schon ein ziemlicher Kontrast.
Nö, ja, eigentlich überhaupt nicht, ne? Also es ist schon ziemlich politisch. War schon immer ziemlich politisch engagiert. Vielleicht nicht in Deutschland so sehr. Da war ich eher, hatte ich halt viele Meinungen, also es ist nichts Radikales oder so. Ich bin eher so einfach ein stinknormaler Sozialdemokrat. Aber ich wollte einfach mehr darüber lernen und ich habe dann mir auch überlegt, ob ich in diesen Bereich gehen möchte. Aber leider mit dem Studium bin ich mit den so Institutionen so immer ein bisschen mehr desillusioniert gewesen und wollte das dann nicht mehr machen. Aber ich habe natürlich bis heute noch Interesse daran. Ich habe mehrmals jetzt hier in Großbritannien kandidiert für den Stadtrat und so weiter. Ist natürlich schwer, wenn man nicht große Advertising-Budgets hinter sich hat. Aber auch damals habe ich Google Ads und so genutzt, ja, Google und natürlich auch Meta um Ads zu schieben für meine Kampagne. Ich werde es auf jeden Fall nochmal probieren, aber momentan hätte ich keine Zeit dafür. Das wäre jetzt ein bisschen verantwortungslos. Aber ich bin immer noch extrem politisch interessiert. Ich lese jeden Tag Zeitung. Ich habe auch viele Kumpels, mit denen ich jeden Tag diskutiere. Das ist auch ein wichtiger Teil des Lebens, ne? Dass man nicht komplett desinteressiert ist an dem, was im Weltgeschehen vor sich geht, ne?
Okay. Und dann hast du Politikwissenschaften studiert und das Studium auch fertig gemacht, hast du ja gesagt?
Genau, Bachelor und Master.
Und wo hast du dann danach angefangen als erstes?
Also ich habe ja gleichzeitig gearbeitet. Das war extrem schwierig, weil ich komme nicht aus den reichsten Verhältnissen, sagen wir mal so. Also mir hat es nie an irgendwas gefehlt. Ja, meine Eltern haben mir immer alles gegeben, was ich gebraucht habe. Aber ich habe auch BAföG beantragen müssen, ja, während meines Studiums. Und das hat halt nicht gereicht zum Leben, ne? Da musste man halt arbeiten. Und ich habe 30 bis 40 Stunden die Woche gearbeitet von meinem zweiten Studijahr und während meines kompletten Masters. Das war natürlich eine sehr, sehr starke Doppelbelastung. Aber leider, ich hätte es auch in die Länge ziehen können, ja, also zum Beispiel Master über 2 Jahre strecken und so, aber ich wollte auch keine Zeit verlieren, ja, weil vor allem hier im UK war es so, dass die Leute gehen viel früher zur Uni, also war ich relativ alt und ich wollte nicht dann nochmal ein Jahr verschwenden und dann erst richtig nur aufs Berufsleben konzentrieren. Ich habe direkt gearbeitet in 2015, das war dann hier, nee, 2014, das war dann direkt hier bei einem Unternehmen, bei einem ortsansässigen Unternehmen, und das war halt eine digitale Marketingagentur, die sich mehr oder weniger auf Google Ads spezialisiert hat.
Okay, und da kam dann der erste Kontakt auch bei dir mit Google Ads, oder hattest du
davor? Nee, das war schon Jahre vorher, aber da waren die ersten richtigen krassen Budgets, ja, wo ich Ad-Accounts bekommen habe und da waren einfach Budgets von, wie gesagt, über 3 Millionen Pfund im Jahr ausgegeben über mehrere Jahre. Das war dann schon ziemlich crazy. Warum ich auf das Team speziell damals sofort gesetzt wurde, das hatte ich jetzt gerade schon vorhin angeteasert, und zwar weil meine deutschsprachigen Kenntnisse, die hat nämlich einen Kunden, der wollte unbedingt in Deutschland Fuß fassen, aber das hat einfach nicht funktioniert. Ja, hat irgendwas nicht funktioniert, und ich nach viel natürlich rumstöbern und so, habe dann halt den kompletten Google Ads Account auseinandergepflückt und auch die Website und so weiter, den ganzen Funnel nochmal neu aufgebastelt und das Business zum Laufen bekommen, ja, und das Business hat einfach, keine Ahnung, 20.000 bis 30.000 Euro am Tag umgesetzt, ja, und das war dann natürlich extrem lukrativ für den Chef von dem Geschäft damals, und das war eigentlich so, wie, wenn du willst, mein Durchbruch, ja. Da habe ich verstanden, wie alles von dem ersten Touchpoint bis letzten Endes zum Sale zusammenhängt. Und das war eine richtig spannende Zeit auf jeden Fall. Bin ich auch meinem Chef bis heute noch sehr dankbar. Interessanterweise ist der heute Member of Parliament, sitzt tatsächlich in Westminster. Der ist auch sehr politisch engagiert und interessiert. Hatten wir natürlich super Gespräche damals auch. Aber ja, das war, und da, nach meinem Master, ich habe meinen Master abgegeben und am nächsten Tag saß ich wieder am Schreibtisch, ja, das war dann so die Geschichte quasi, und da war ich 3 Jahre, 4 Jahre,
okay,
bis 2017.
Okay, krass, sehr cool. Mich würde dann aber noch interessieren, wo der allererste Kontakt mit Google Ads bei dir kam, also wie, weil du meintest ja, das ist jetzt nichts, was man so richtig studieren kann, sondern du bist da auch irgendwie reingerutscht. Wie kam das?
Das war, hatte ich ja vorhin angeteasert, während meines Bachelors habe ich auch damals schon gearbeitet. Das war eine Firma, wie erkläre ich das am besten? Die haben quasi so Reisewarnungen für Businessreisende und sowas gemacht, weil ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber letzten Endes, wenn du irgendjemanden hinschickst, wenn der Nathaniel jetzt sagt, Olli, ich schicke dich jetzt in den Irak, um einen Podcast aufzunehmen, warum auch immer er das machen sollte, dann hat er natürlich eine Fürsorgepflicht, dass du da nicht gekidnappt wirst oder dass du nicht in eine brenzlige Situation kommst, und diese Firma hat diese Fürsorgepflicht übernommen, ja. Mhm. Und es war einfach ein klassischer B2B-Service, und da habe ich mit Google Ads dann schon den ersten Touchpoint quasi gehabt, ja, und mich dann einfach eingearbeitet in die ganze Geschichte, weil ich habe einfach gar nichts gewusst, ja, ich habe nicht gewusst, wie Keywords funktionieren, ich hatte keine Ahnung, was Gebotsstrategien sind, ich hatte null Ahnung, wie Conversion Tracking funktioniert, ich hatte keine Ahnung von guten Ads schreiben. Damals war das aber auch ein bisschen stupider noch, weil heutzutage kann man ja bei Search Ads zum Beispiel bis zu 15 Headlines mit 30 Charakteren haben. Damals, und auch 4 Descriptions mit bis zu 90 Charakteren. Und damals hatte man einfach 2 Headlines. Ich glaube, 2 waren es nur, ja, mit 25 Charakteren nur. Und dann die, und 2 Descriptions, und die waren mit, glaube, 60 Charaktere oder so. Und du konntest einfach teilweise gar nicht richtige Ads schreiben. Du musstest halt irgendwie kryptografisch rüberbringen, was es in der Ad geht. Sowas wie Apfelband hier, kaufe jetzt. So, so richtig abgehackt. Und das war richtig. Richtig lustig damals. Aber das war dann nicht so intensiv, aber das war halt einer meiner ersten Kontaktpunkte, und ich habe mich dann parallel einfach viel in Foren informiert und damals mich schon up to date gehalten, weil die Dinge sich damals schon so schnell geändert haben, neue Formate kamen, neue Funktionalitäten, das updatet sich ja praktisch von Monat zu Monat, gibt's neue Funktionen, und es war wichtig, dass ich das damals schon so gemacht habe, genau.
Okay, heißt, die sind quasi in der Firma, wo du damals warst, auf dich zugekommen und haben einfach gesagt, Jeremy, wir wollen Google Ads, schau mal, ob du das hinkriegen kannst.
Ja, krieg das mal hin, mehr oder weniger. Arbeite ich mal. Auch natürlich mit der Erwartungshaltung arbeite ich da ein. Ja, also da hat jetzt keiner Wunder erwartet. Aber das war so ein Ding, wir haben ein Budget, lass mal probieren. Okay. Ich weiß noch nicht, ob das für die Firma damals wirklich der optimale Channel war, aber letzten Endes gab es damals so viel weniger Competition, von dem her war das alles ein bisschen einfacher.
Okay, alles klar. Wie würdest du denn Google Ads definieren? Also wenn jetzt jemand kommt, so ein Laie wie ich, der davon gar keine Ahnung hat und fragt, was genau sind Google Ads, wie würdest du das definieren?
Relativ einfach, und zwar, ich würde sagen, Google Ads ist eine Neukundenakquisenmaschine. Ja, was Google ist, wenn du dir überlegst, wie Leute, ich beziehe es natürlich immer auf Apfelband als Paradebeispiel, wenn du dir überlegst, wie Leute neue Produkte oder Dinge finden, ja, ist natürlich einer der Core-Channels Google, ja. Und mein Job als Advertiser ist, euch so zu positionieren, dass wir Neukunden mit Break-Even oder natürlich ein Minimalsprofit einkaufen können. Und Google, da geht es maximal darum, um Relevanz zu kreieren, ja. Wenn du dir überlegst, für die, die jetzt zuhören, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, das jetzt zu visualisieren, aber für die, die zusehen, ist es ein bisschen einfacher. Ich sag immer, Google ist ein bisschen wie ein Dreieck, ja. Du hast an einem Ende deinen User, ja, der macht Searches und der kauft ein. Du hast hier oben Google und du hast hier drüben uns als Advertiser. Und ein User will ja Google nutzen und nutzt Google immer wieder, um quasi das relevanteste Suchergebnis zu finden für was auch immer die im Moment brauchen, ja. Und Google wird, wie oft nutzt du es am Tag? Wahrscheinlich mehrmals, ohne es zu wissen, ja. Du suchst nach Bildern, du suchst nach einer bestimmten Software, die du vielleicht zum Arbeiten brauchst, wie jetzt hier die Podcasting-Software, die wir nutzen. Du suchst nach einem Mikrofon, ja, um es für einen Podcast zu kaufen. Und weil Google dir immer das geilste Resultat liefert, ja, kommst du immer wieder zu Google zurück. So, Was ist jetzt, was bekommt Google im Gegenzug dazu vom User? Informationen, ja. Jeden Tag werden Milliarden von Suchanfragen durch Google Ads gepumpt. Das sind Unmengen an Daten, aber natürlich auch Audience-Informationen, ja, über dich. An was bist du, Olli, interessiert? Ja, was sind deine Hobbys? Bereitest du dich vielleicht gerade eben darauf vor, irgendwas Neues zu kaufen, wie zum Beispiel einen neuen Nachttisch oder sowas, weil du dein Zimmer dekorierst oder dein Haus dekorierst, ja, etc. Google kann diese Informationen an uns weiterverkaufen, ja, das als Advertiser. Die können wir nutzen, um relevante Ads zu kreieren. Wenn wir jetzt wieder zurück zum Dreieck kommen, Googles Aufgabe für den User ist also immer das relevanteste Suchergebnis für deren Suchanfrage in dem Moment zu liefern. Und wenn wir als Advertiser Google dabei helfen können, das zu erzielen, belohnen die uns mit niedrigen Klickkosten. Und wir als User bekommen natürlich Neukunden und Kunden, das ist jetzt die untere Beziehung, bekommen natürlich ihren Service oder ihr Produkt, was auch immer sie wollen, ja, und sind natürlich dann auch top damit zufrieden. Und letzten Endes ist das, worum es bei Google Ads geht. Es ist dieser Mikrokosmos, den wir als Advertiser so gut wie möglich beeinflussen müssen und manipulieren müssen, um Neukunden so effektiv wie möglich zu gewinnen. Und das ist eigentlich die Definition von Google Ads. Das war jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wir haben ja noch eine halbe Stunde. Da werden noch einige Dinge klar.
Genau, ja. Auf jeden Fall. Also sehr gut erklärt, würde ich sagen. Also von dem, wie ich es jetzt verstanden habe, ist es auf jeden Fall eine Win-Situation für eigentlich alle drei Parteien, ne?
Genau, es geht ganz genau darum, dass du eine Win-Win-Win-Situation kreierst, ja. Du bekommst einen Neukunde günstig, du lieferst natürlich ein gutes Produkt, das ist auch die Aufgabe dann von Abverband, ne? Und wenn du Google dabei hilfst, ein relevantes Suchergebnis zu kreieren für Suchanfragen und Needs, die User haben, dann belohnt dich Google mit niedrigen Ad-Kosten. Aber auch das Gegenteil ist der Fall, ja. Wenn du schlechte Ads hast oder ein schlechtes Produkt oder schlechte Landingpage, die schlecht lädt oder langsam lädt oder die unglaublich schwierig zu navigieren ist, dann bestraft dich Google auch, ja. Dann bekommst du natürlich extrem hohe Klickkosten und dann wird dieser ganze Kosmos unprofitabel für dich.
Ja. Ja. Okay, sehr interessant.
Juhu, jetzt ist Werbungzeit. Ihr habt eine Apple Watch und ihr habt noch kein passendes Armband. Dann kommt zur Firma Apfelband. Bestellt, bestellt, bestellt. Apfelband, 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 Apfelband. Apfelband, Apfelband, Apfelband. Bestellt, wir haben alle Armbänder. Ihr habt Wildstoff, wir haben Stoff. Ihr wollt Silikon, wir haben Silikon. Ihr wollt Metall, wir haben Metall. Ihr wollt Holz, wir haben Holz. Bestellt bei Apfelband. Werbung Ende.
Wir können ja mal, wenn du da dabei bist, mal so eine Google Ads so von vorne, also von Anfang bis Ende mal durchgehen.
Ja, klar.
Okay, also wo geht's los? Also wo fängt man an?
Okay, also ich pflege immer erstmal zu schauen, das Ganze rückwärts zu engineeren. Ja, wir fangen nicht bei der Suchanfrage an, sondern wir fangen erstmal beim Produkt an. Im Englischen gibt es einen geilen Spruch, you can't put a lipstick on a pig, ja, und das bedeutet, wenn du halt ein schlechtes Produkt hast oder eine schlechte Page, kannst du machen, was du willst, ja, du wirst es nicht verkaufen, aber dasselbe ist ja auch bei Meta der Fall, dasselbe ist bei TikTok der Fall, etc., ja, erstmal, du brauchst ein gutes Produkt, du brauchst ein Produkt, das die Massen anzieht, das andere Leute auch wollen. Und bei uns ist es ja schon mal der Fall. Das heißt, wir haben hier schon mal eine richtig gute Voraussetzung. Dann die zweite Voraussetzung bei Google Ads ist, dass es Interesse für dein Produkt geben muss. Ja, weil letzten Endes, wir sprechen im Marketing von Awareness Funnel. Ja, da gibt es 5 verschiedene Stages. Einmal Leute, die am nächsten an deiner Brand sind. Das sind Leute, die Brand Aware sind und dich kennen, vielleicht auch deine existierenden Kunden. Dann hast du im zweiten Schritt ein bisschen weiter removed Leute, die dein Produkt kennen, Leute, die dann deine Solution kennen, Leute, die nur dein ein Problem haben, aber noch nicht die Solution kennen, ja, und Leute, die das Problem gar nicht kennen, ja. Klassische Beispiele sind hierfür, sagen wir mal, zum Beispiel Ja, also Solution und Product Aware ist ja offensichtlich, du kennst das Produkt oder die Solution zu dem, was du kaufen möchtest, und tippst es einfach bei Google ein und dann kaufst du es. Und wenn Leute zum Beispiel nur Problem Aware sind und nicht die Solution kennen, das wären dann so Suchanfragen wie zum Beispiel, sagen wir mal, du hast Kopfschmerzen, ich habe Kopfschmerzen, was hilft? Du hast nicht eine Kopfschmerztablette im Kopf, sondern vielleicht suchst du nach komplett anderen Solutions. Ja, du bist also nur Problem Aware. Wieso sage ich das? Weil Google setzt an in diesem Funnel von Awareness von Leuten, die noch gar nicht die Brand kennen und auch gar nicht das Problem haben. Zum Beispiel, ich brauche gar keine neue Apple Watch. Ja, das macht alles Meta. Ja, diesen Job übernimmt Meta. Ja, aber wir holen Leute ab primär, die nach Apple Watch Armband oder halt direkt nach dem Produkt suchen. Okay, und wenn es das nicht gibt, dann hast du ein richtiges Problem in der Regel bei Google. Ich hatte vor vielen Jahren mal ein kleines Beispiel, habe ich, das war nebenher, neben dem Studium, hatte ich ein, so ist einfach, das war einfach, da habe ich ein bisschen gefreelanced, auch mit Google Ads schon, das habe ich auch schon jahrelang nebenher gemacht, Freelance für Google Ads. Und ich habe da einen Fehler gemacht, ich habe da einen Kunden angenommen, der hat ein richtig geiles Produkt entwickelt. Ich erzähle die Anekdote immer gern. Und zwar hat der Kinder- oder Babykleidung entwickelt, die Kinder passen von quasi 0 bis 5. Ja, die Kleidung wächst mit dem Kind. Völlig faszinierend, da ist auch Technologie von der NASA drin und so weiter. Und ich glaube, ich habe mich einfach flashen lassen vom Produkt, dass es so geil ist. Und dann habe ich gesagt, lass uns Google Ads machen. Und dann habe ich in der Keyword-Recherche einmal also Vertrag unterschrieben, alles. Dann habe ich in der Keyword-Recherche rausgefunden, dass keine Sau danach sucht. Ja, weil keiner das Problem, keiner kennt die Solution. Ja, das ist nicht ein Produkt, das Leute kennen. Das heißt, die Grundvoraussetzung, dass Google überhaupt funktioniert, war schon mal gar nicht da. Das heißt, das Produkt war, beziehungsweise das ganze Produkt, das ganze Projekt war ein Rohrkrepierer vom Anfang an, ja, weil einfach niemand nach dem Produkt gesucht hat. Und auch niemand auch dieses Problem hatte, ja. Das war dann so ein Ding, wo, wenn wir jetzt so zu Problem und Solution und auch ganze Awareness Stages wieder zurückgehen, das war nicht mal ein Problem, dessen Leute sich bewusst waren. Das heißt, das war ein ganz schwieriges Produkt zu vermarkten, weil die Leute nicht mal wussten, ich habe ein Problem, dass ich, keine Ahnung, ganz viele Klamotten verschwende für mein Kind, obwohl ich ein einziges Ding kaufen könnte, was die ganzen 5 Jahre hält oder so. Das war ganz schwierig zu vermarkten und das war ein Rohrkrepierer. So, bei Abverband ist es so, es gibt jeden Tag tausende von Leuten, die nach Apple Watch Armband in Türkis, Apple Watch Armband für den Sport, Apple Watch Armband für keine Ahnung, aus Metall, Leute, die Sachen suchen wie Apple Watch Accessories, ja, es gibt jeden Tag Tausende und Tausende und Tausende von Searches. Von dem her ist das eine Grundvoraussetzung, dass das funktioniert. So, die zwei Weichen müssen gesetzt werden. Und dann geht es eigentlich darum, bei Google, du musst eine Architektur für deinen Google Ads Account entwickeln, der langfristig so relevant wie möglich die Produkte und die Brand zu den Suchanfragen präsentiert. Ja, das heißt also, du schaust dir erstmal an, wie suchen die Leute, was für Keywords suchen die Leute. Du machst also erstmal richtig viel Research und versuchst das Ganze zu kategorisieren. Und dann machst du verschiedene Pages auf deiner Website, ja, wenn du jetzt zum Beispiel siehst, es gibt ganz viele Leute, die Apple Watch Armband aus Leder suchen, ja, und du hast keine spezifische Landingpage dafür, dann kannst du eine spezifische Landingpage dafür kreieren, ja, das heißt, du reverse engineerst, sodass du ein relevantes Suchergebnis für die Suchbegriffe hast, die Leute suchen, ja, oder weiter, am Anfang zum Beispiel waren ganz viele Produkttitel, stand da einfach nur Alpine Loop Armband oder so. Das sucht kein Mensch. Kein Mensch weiß, was das bedeutet, ja. Das heißt also, du musst die Titel so anpassen, dass es für Searches angezeigt wird, die relevant sind für dieses Suchergebnis. Beispiel, was halt wirklich jemand sucht, ist halt Apple Watch Armband mit Regenbogenfarben oder sowas, ja. Und so musst du dann die Produkttitel manipulieren, um diese als relevantes Suchergebnis zu präsentieren. Und das sei die große Kunst bei Google, dass du genau das machst. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess, ja. Du findest immer wieder neue, in den Suchanfragen immer wieder neue Trends manchmal. Das kommt jetzt bei uns vielleicht nicht so oft vor in diesem Beispiel, aber bei anderen Kunden ist es oft so, dass sich Suchanfragen ändern über die Zeit hinweg. Wie Leute suchen, ändert sich auch, ja. Das heißt, oft ist zum Beispiel so, dass was viel in den letzten Jahren gewachsen ist, ist die Erwartungshaltung, dass Google dir ausspuckt, das, was also für ganz, ganz unspezifische Suchanfragen, dass Leute die Erwartungshaltung haben, dass Google weiß, was sie wollen, ja, weil Google schon so viel über sie weiß. Kleines Beispiel, die Suchanfragen für Matratzen, harte Matratzen oder so, ist deutlich zurückgegangen. Leute suchen nur noch Matratze, beste Matratze für mich oder sowas, ja, und haben die Erwartungshaltung, dass Google dann die harte Matratze für sie ausspuckt, ja, dass die quasi schon so zu dem Level kommen, dass du so die richtigen Resultate matchen kannst. Das heißt, wir müssen auch schauen, wie verändern sich Audiences, ja, wir schauen regelmäßig in Analytics rein, was für Audiences bei uns einkaufen, dass wir diese aufnehmen können in unsere Performance-Max-Kampagnen, ja, um das anzupassen. Wir schauen regelmäßig, wie gesagt, was für Search-Volumes, was für Searches konvertieren, um so die Titel anzupassen. Wenn wir sehen, dass viele Searches mit, sagen wir mal, gerade Accessories oder so konvertiert, dass wir das in die Titel mit aufnehmen. Und das ist einfach ein Prozess, dass du versuchst, deine Listings immer wieder optimiert zu machen für und so relevant wie möglich für die Suchanfragen, die existieren. Es ist komplett demandgeleitet.
Okay, sehr, sehr cool. Es war sehr viel, aber sehr interessant, das ganze Thema. Ich finde auch cool, dass Google sich ja quasi dadurch auch, also dieses Google Ads-Thema dadurch auch weiterentwickelt, dass ja quasi von den Firmen und von den Nutzern immer wieder neuer Input kommt, auch auf neue Produkte, neue Solutions gebraucht werden, neue Probleme entstehen, die es vielleicht vorher noch gar nicht gab. Ja. Und so ja auch sich der ganze Markt dadurch komplett weiterentwickeln kann, oder?
Ja, absolut. Deshalb gibt es auch ganz viele Developments in Google Ads, die immer weiter zu nicht nur Automatisierung, aber auch auf Kontext. Also jetzt zurück zu dem Beispiel, was ich vorhin meinte mit der Matratze zum Beispiel. Die Searches werden immer weniger Keyword fokussiert, sondern Intent fokussiert, ja. Google muss immer besser werden zu erraten, was meint diese Person mit dieser Suchanfrage, statt linguistisch quasi auszuwerten, was steht in der Suchanfrage, weil Leute werden immer fauler, ja, weil die merken, dass es funktioniert und ich bekomme relevante Suchresults, ja, dann ist es auch einfacher quasi zu Google mehr wie einen Kumpel zu benutzen, den man fragt, ja, der kontextuell weiß, wovon du sprichst, ja. Und als Resultat dessen gibt es einige Trends bei uns momentan in Google, die gleichzeitig sehr exciting und beunruhigend sind. Also erstmal PMax ist natürlich ein großer Change gewesen jetzt im letzten Jahr. Also Performance Max Kampagnen, das ist ein Kampagnentyp, der sehr, sehr viel automatisiert. Ja, da ist Shopping mit dabei, Display, da ist Discovery, Gmail, Search, das sind ganz viele Elemente mit dabei. Und wo die komplette Customer Journey abgebildet wird in einer einzigen Kampagnenform, da wird's dann natürlich, ist die Aufgabe dann, hat sich komplett geändert für uns, wie optimiert man das? Das war ein komplett neues Beast, wir mussten also komplett nochmal neu rausfinden, was man mit dem eigentlich anstellen kann. Aber auch gleichzeitig Keyword Match Types ändern sich, ja, also zum Beispiel gab es vor bis zu 1,5 Jahren gab es 4 Keyword Match Types. Einmal Exact Match, das kann man sich ganz genau vorstellen, wie es ist, dass man wirklich nur Searches anzeigt für genau dieses Keyword. Dann Phrase Match, das war, wenn einfach der Wortschnipsel in der Reihenfolge irgendwie in einem Satz drin ist. Dann gab es Broadmatch Modifier, ziemlich schwierig zu erklären, aber da konnte man ganz Longtail abstrakte Searches damit abfangen. Diese zwei Match-Types wurden jetzt kombiniert im letzten Jahr. Und Broadmatch. Und Broadmatch ist ganz, hat früher überhaupt nicht funktioniert, ja. Wenn man Broadmatch genutzt hat, dann kamen so Sachen raus. Man hat eingegeben, zum Beispiel Blumen kaufen oder so, oder Rose kaufen. Und dann wurden einem, dann hatte man Suchanfragen wie Vase für Blume kaufen oder so. Also komplett andere Dinge. Mhm. Aber du merkst, je abstrakter es wurde, desto mehr ging es in den Kontext und Google ist immer besser in diesem Bereich geworden. Das heißt, Broadmatch funktioniert heutzutage unheimlich gut, ja, sogar richtig gut. Und ich denke, diese Entwicklung wird auch weitergehen, dass es sogar, also meine Prediction wird sein, dass es in den kommenden Jahren keine Keywords mehr geben wird, ja, dass das komplett verschwinden wird und dass wir ganz andere Hebel, ich weiß so gar nicht welche, ja, das kann man auch gar nicht prophezeien, dann manipulieren müssen, um unsere Performance auf Google Ads zu verbessern. Aber ja, Google ändert sich konstant, das ganze Environment ändert sich, wir müssen uns als Advertiser und als E-Commerce-Brand daran anpassen und auch die Habits von Leuten, also die Gewohnheiten, wie sie suchen, ändern sich auch mega rapide, wie sich halt Sprache verändert, ja, Sprache verändert sich konstant und es ist ein sehr, sehr interessanter Prozess auf jeden Fall.
Ja, definitiv, da steckt eine Menge hinter. Dieses Broadmatch, ist es dann quasi ein Tool oder ein System, also du suchst nach einem Produkt, zum Beispiel Blume und, ja, und Google sagt dann, okay, der sucht nach einer Blume, dann braucht er vielleicht auch eine Vase oder Blumen.
Ja, also Broadmatch ist ein Keyword-Match-Type, der sehr, sehr, sagen wir mal, loose ist, ja. Da werden dann Synonyme angezeigt. Also ich versuche es mal so einfach wie möglich zu erklären. Oder sagen wir mal, ein gutes Beispiel, das Google immer gibt auf ihrer Webseite. Sagen wir mal, du bist ein Pizza-Restaurant, ja. Und du hast das Keyword Pizza-Restaurant in der Nähe oder sowas als Exact Match, dann würdest du wirklich nur für dieses Wort anzeigen, was natürlich sehr relevant ist. Aber wenn du es auf Broadmatch hast, dann würdest du zum Beispiel auch für Searches anzeigen, wie, wo gibt's die beste Pizza in der Stadt? Ja, und da merkst du schon, was ich meine, wie Leute Google immer statt fast schon mechanistisch zu denken, bestes Pizza-Restaurant in der Nähe oder sowas, geben sie ein, wo gibt's die beste Linguini in der Stadt, ja. Menschen behandeln Google heutzutage wie ein Buddy, den sie alles befragen können. Das wird auch immer wichtiger jetzt mit zum Beispiel Alexa und so weiter, ja, und ganzen Smart Speakern, die es gibt, weil Leute ja genauso auch ihre Smart Speaker befragen, ja. Du sagst ja auch nicht, Alexa, wo ist das beste Pizza, oder vielleicht sagst du das, aber du sprichst ja mit Alexa, wie wenn es eine richtige Person wäre. Und so ja, behandeln Leute Google auch. Und das kann halt Broadmatch besser abbilden. Und ich glaube, die nächste Stufe davon wird sein, dass Keywords komplett verschwinden werden in den nächsten 3 bis 5 Jahren.
Okay, kann man auf jeden Fall gespannt sein, wie sich die Entwicklung dann noch
weitergeht. Mega, ich bin mega gespannt. Das wird auch immer creepier, ja. Also auch AI wird natürlich eine riesengroße Rolle spielen. Und ich bin jetzt schon völlig fasziniert und auch finde ich AI auch mega creepy. Also ChatGPT ist für mich ein absolutes Weltwunder. Ich habe noch keine Ahnung, wie sich das jetzt alles entwickeln wird. Aber wir müssen am Ball bleiben und immer das Beste uns adaptieren quasi und lernen.
Genau, ja. Man darf halt nicht zurückfallen. Man muss halt irgendwie mit diesem ständigen Wechsel und Wandel auch immer hinten dran bleiben, dass man dann nicht irgendwie auf der Strecke bleibt am Ende.
Genau.
Okay, und du machst jetzt nicht nur einfach Google Ads bei Ecom House, sondern du hast ja auch deine eigene Firma, richtig?
Genau, richtig. Ja, also ich bin bei Google als bei Ecom House natürlich für alle Google Ads verantwortlich. Aber ich hatte schon von Anfang an eine eigene Firma. Eigentlich ist der ganz stupide Hintergrund dahinter, dass ich halt nicht angestellt sein kann bei einer deutschen Firma, schlicht und ergreifend, ja. Das heißt, wir haben einen Long-Term-Contract. Ich habe einige Ich hatte ja auch damals ja schon einige Kunden, die ich dann halt einfach mitgezogen habe. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ich nebenher schon einige Kunden betreut hatte. Und das habe ich dann, ich musste halt eine Firma gründen, um das irgendwie auch mit meinen Accounts und so weiter, dann, da ich ja dann selbstständig war, dass ich das halt alles offiziell machen konnte. Und das hat sich jetzt auch so ein bisschen von alleine entwickelt. Also alles Word of Mouth in den letzten paar Jahren. Und wir haben jetzt insgesamt acht Leute.
In deiner eigenen Firma.
Genau, richtig. Ich habe, also es ist natürlich mich, dann meine Verlobte hilft bei Admin mit. Dann habe ich Guy und Nick, sind zwei Mitarbeiter von mir, die von Anfang an mit dabei sind. Mit denen habe ich früher in der Agentur zusammengearbeitet und mit denen, ja, die sind jetzt halt bei mir. Dann habe ich Shree arbeitet für mich, die macht das ganze interne Marketing und einiges an Admin und so weiter. Dann habe ich jemanden neu angestellt im letzten Monat, den Liam. Den lernen wir momentan ein. Dann habe ich eine Französischsprecherin, die in Teilzeit arbeitet. Die macht natürlich alle unsere französischen Accounts, weil wir ganz viele Kunden haben, die international expandiert sind. Und deshalb können wir auch Französisch abbilden. Dann noch den Andy, den wir auch in Teilzeit haben jetzt seit letztem Monat.
Okay, alles klar. Die Firma heißt Young and Digital, richtig?
Ja, genau. Nicht der kreativste Name. ich, wie gesagt, aus der Not heraus musste ich gründen quasi. Und das geht auch wieder zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe, mit wie die Situation mit meiner Mom damals war. Und ich brauchte halt schnell irgendwas und es musste alles ratzfatz gehen. Also hatte ich da keine Vorlaufzeit, irgendwie mir großes Branding oder so auszudenken. Und dann meinte ein Kumpel von mir, nimm doch einfach den Nachnamen und du machst Digital Marketing, fertig. Und da kam dann der Name her quasi, genau.
Ja, man weiß aber direkt, worum es geht.
Man weiß direkt, worum es geht, so ist es. Ja, absolut.
Und in deiner Firma habt ihr euch jetzt so ein bisschen darauf spezialisiert, Google Ads für E-Commerce zu machen, also Google Ads
zugeschnitten
auf E-Commerce.
Genau.
Wie ist das anders wie die normalen Google Ads?
Das ist eine super, super Frage. Und zwar gibt es drei Elemente jetzt hier, wieso wir das machen. A, ich finde E-Commerce einfach besser. Ich finde, es ist ein viel, viel spannenderes Feld, um zu arbeiten. Also aus persönlichem Interesse ist, machen wir das. Dann das Zweite, wieso wir uns auf E-Commerce spezialisieren, ist, dass es ein Skill ist, den viele Leute nicht haben. Ja, weil ganz viele Leute, die Google Ads machen, du lernst Google erst durch Keywords, also durch Search-Kampagnen, und viele Leute machen Shopping nicht, ja, oder wissen nicht, wie es funktioniert, weil die zwei Kampagnentypen sind komplett unterschiedlich in ihrer Targetierung, ja. Ganz grob gesagt, bei Search geht es darum, Keywords richtig aufzubasteln und Kampagnen zu basteln. Bei Shopping geht es darum, Produktfeeds zu optimieren und Produkttitel zu optimieren und die dann so zu optimieren, dass sie zu den richtigen Searches gematcht werden, ja. Und ganz viele Leute können das einfach nicht. Das heißt, wir haben einfach eine Marktlücke da auch entdeckt. Und auch ganz viele Agenturen sind auch einfach mega schlecht darin, ja. Das muss man, also du wirst mir nicht glauben, wie oft ich Google Ads Accounts aufmache. Ich schaue wahrscheinlich in neue Accounts wöchentlich rein, früher mehrmals die Woche, und mir graust's immer wieder, was für einen Nonsens Leute fabrizieren. Das ist leider etwas, was mega schade ist in unserer Industrie. Es gibt viele Leute, die von Agenturen halt geburnt werden, ja. Und die geben uns natürlich dann auch einen schlechten Ruf. Und das wollte ich mit einer spezialisierten Agentur vermeiden, dass wir wirklich uns eine Reputation hier aufbauen. Und das Dritte, und da ist jetzt der ganz große Unterschied zu traditionellen Lead-Gen-Kunden zum Beispiel, ist, dass wir schwarz auf weiß haben, ob wir Erfolg oder Misserfolg haben. Ja? Das ist fast schon wissenschaftlich oder mathematisch. Ja? Du hast ja ein Produkt, das hat eine bestimmte Marge. Es gibt einen Verkauf, es gibt Retourenraten, du kannst ganz genau ausrechnen, ob du Geld machst oder nicht. Und das Problem ist, was ich jetzt schmerzhaft gelernt habe, ich habe am Anfang auch viel Lead-Gen-Kunden betreut, aber was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass Leute unglaublich schlecht darin sind oder dass Unternehmen sehr, sehr schlecht darin sind im Lead-Gen-Bereich, ihre Marketing-Aktivitäten zu tracken und generell auch ihren Sales-Funnel zu tracken. Also zum Beispiel, sind die Leute Marketing-qualified, sind die Leute Sales-qualified, ja? Was ist meine Sales-Conversion-Rate, ja? Von 10 Leuten, die ich in Sales-Gespräch bekomme, wie viele kann ich davon verkaufen? Was ist mein Average-Job-Value, ja? Was ist mein Average-Lifetime-Value des Kunden? Es ist einfach unfassbar. Ich würde sagen, dass weniger als 5% von Unternehmen, die 5 bis 10 Mitarbeiter und mehr haben, wissen, was ihre Metriken in dem sind. Ich weiß, was meine Metriken sind, ja, weil ich schaffe Marketing, ja, und track die ganze Sache. Aber so viele wissen das nicht. Und dann hast du halt immer wieder die Situation, wo du dann im Lead-Gen-Bereich bist und sagst, okay, was für ein CPA brauchen wir, damit das ein Erfolg ist, ja? Kosten pro Anfrage. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie weißt du das nicht? Das ist eine Katastrophe und so kann man halt nicht zusammenarbeiten und bei E-Commerce ist es halt viel einfacher und da kannst du dann auch klipp und klar sagen, ob es funktionieren wird oder nicht, ja? Wenn du dir einen Shop anschaust und die haben eine echt schlechte Marge oder ein schlechtes Geschäftsmodell, kannst du einfach sagen, kannst du im Vorhinein schon mal die Kalkulationen durchrechnen, sagen, das wird nichts, ja, wir brauchen irgendwie einen völlig astronomischen Return on Ad Spend oder mit dem Volume, was die Leute suchen, können wir gar nicht genug Sales für dich durch diesen Channel erzeugen, sodass es für dich profitabel ist, eine Agentur anzuheuern. Ja, und da ist E-Commerce deutlich einfacher und da finde ich den großen Unterschied. Wir machen Ausnahmen, wenn Leute dieses Tracking beherrschen. Wir haben zum Beispiel momentan einen Kunden, den wir betreuen, eine sehr, sehr bekannte UGC-Plattform und die haben wunderbares Tracking von Anfrage bis zum Sale. Und da können wir dann, wenn jemand tatsächlich einen Sale abschließt in deren CRM, diesen Sale wieder zurückfeuern nach Google Ads und wir wissen ganz genau, wie viel Geld jedes einzelne Keyword macht, was natürlich wunderbar ist, das ist genau das, was du willst. Das sage ich dann auch ja, aber deswegen machen wir E-Commerce Only, weil einfach dieses Problem, diese Blackbox innerhalb von Unternehmen, die ich auch nicht beeinflussen kann, ist das, was ich überhaupt nicht mag bei Lead Gen.
Also der Hauptunterschied, wenn ich es richtig verstanden habe, ist quasi, dass man E-Commerce einfach viel besser tracken kann.
Ganz genau, ja. Okay. Und einfach ganz viel klarer definieren kann, was ein Erfolg und Misserfolg ist. Ich mache Ausnahmen, wenn wir ganz genau wissen, was ein Erfolg ist, ja. Kleines Beispiel, ich betreue einen sehr erfolgreichen, also eigentlich den bekanntesten Bundesliga-Schiedsrichter, den es gibt. Der macht auch Keynotes und so weiter und der weiß ganz genau, was seine Metriken sind, also der weiß auch ganz genau, was so sein Average Value für so ein Gig ist, wo er irgendwo ein Speaking Event hat und da können wir ganz genau ausrechnen, ob es sich lohnt oder nicht, aber ganz viele Unternehmen wissen es einfach nicht und das ist tatsächlich erschreckend. Ich frage mich manchmal, wie manche Unternehmen so groß geworden sind, wie sie sind, mit so rudimentären Wegen ihren eigenen Erfolg zu tracken.
Ja, sehr interessant. Die hatten wahrscheinlich dann eher Glück.
Ja, Glück ist natürlich dabei, ne? Glück braucht man immer. Ja. Man muss am richtigen Ort sein, in der richtigen Zeit, aber das gehört natürlich im Leben dazu.
Ja, ganz genau. So, und jetzt bist du nicht nur Google Ads Profi und Besitzer einer eigenen Firma, die sich mit Google Ads beschäftigt, sondern du hast auch einen eigenen Podcast.
Das stimmt allerdings, ja. Das war eigentlich nur die logische Konsequenz des Ganzen, weil, wie du merkst, reden liegt mir gut. Ich rede sehr gerne und sehr viel. Mhm. Und ich finde auch, also bei Ecom House mache ich auch viel Trainings. und das jetzt schon seit über einem Jahr für unsere Coaching-Kunden. Und da merke ich, wie geil ich es finde, Trainings zu geben und Leute zu educaten. Ja? Für mich ist das ein ganz, ganz großer Value. Ich wollte diesen Arm weiterführen und ich bekomme jetzt langsam auch Messages. Also ich habe jetzt in meinen, ich nutze glaube Buzzsprout, um es zu publishen.
Ja,
wenn ich jetzt, ja, nutzt ihr auch. Wenn ich jetzt über All-Time schaue, habe ich 350 Downloads bisher schon, was für ein paar Episoden bin ich richtig over the moon. Ich keine Ahnung, wo wir in einem Jahr sein werden. Und ich finde einfach die Idee geil, dass ich Leuten helfen kann. Schlicht und ergreifend. Das gibt mir so ein. Ich wollte ganz früher, wollte ich auch Lehrer werden, aber ich habe dann Nachhilfeunterricht gegeben für Primary School Kids, also für Grundschulkinder, und das hat mich in den Wahnsinn getrieben und ich glaube, das hat mich dann davon abgehalten, Lehrer zu werden. Aber ich unterrichte und erkläre unheimlich gern und das war eigentlich die logische Konsequenz davon. Das war eigentlich die einzige Motivation, da auch einen Podcast zu machen. Und was ich damit halt auch erreichen will, ist so ein bisschen die Discussion auch zu erzeugen, weil wir sind ein ziemlich kleines, sagen wir mal, ziemlich kleine Welt, die Google Adsler Welt. Und es ist natürlich, ich will natürlich auch Stein des Anstoßes sein, dass mehr Leute darüber erfahren und dass es mehr Diskussion gibt bei uns.
Okay, genau. Worüber genau redest du dann in deinem Podcast? Also was sind so die Themen, die du bisher...
Unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel Strategien für verschiedene Stores, von wie du am Anfang anfängst überhaupt mit Google Ads. Ich erkläre, wie Keywords funktionieren. Ich erkläre Tricks, wie man Produkttitel optimiert. Ich erkläre... Also das sind alles einfach so Value Bombs, ja, versuche ich zu beschreiben. Ich habe jetzt, wenn ich jetzt mal die verschiedenen Episoden anschaue, zum Beispiel, ob Search-Kampagnen überhaupt gut für E-Commerce funktionieren, war jetzt eine, die relativ populär war. Wie gut wirklich Performance-Max-Kampagnen sind, das war meine populärste Episode so bisher. Was für Experimente du immer probieren solltest und so weiter und so weiter. Also einfach nur so Value Bombs und ich habe tatsächlich nach diesem Podcast nehme ich jetzt auch einen auf und da spreche ich über Mitbewerberkampagnen, ob die überhaupt funktionieren, was man beachten sollte, wenn man sie versucht und so weiter und so weiter. Also ich versuche einfach alle Aspekte abzudecken. Gegebenenfalls will ich auch mal Interviews einführen und einfach mit Leuten darüber sprechen, mit meinem eigenen Team zum Beispiel oder mit Pros in der Industrie. Genau, also ganz unterschiedliche Dinge einfach.
Sehr cool. Also an alle Zuhörer, die das interessiert, Google Ads Unleashed heißt der Podcast. Den findet man auch überall dann eigentlich, ne? Spotify, Apple Podcasts, denke ich
mal. Spotify, genau, richtig.
Genau, auf Spotify kann man den auf jeden Fall finden. Sehr cool. Alles klar, bevor wir so langsam zum Ende der Folge kommen, hätte ich noch drei abschließende Fragen. Und zwar die erste Frage, was macht dir an dem ganzen Google Ads Thema am meisten Spaß?
Den Erfolg zu sehen, was es für ein letzten Endes, wir haben eine ziemlich krasse Verantwortung, wenn du mal dir überlegst, wir nehmen sehr, sehr viel Geld in die Hand von unseren Kunden und haben eine große Verantwortung, dass es läuft. Und wenn es läuft und du Erfolge erzielen kannst und siehst, dass, weil es geht ja um die Leben von den Leuten, ja, also die machen, unsere Kunden bezahlen ihre Mitarbeiter, die versorgen ihre Familie und so weiter, ja, du hast eine ziemlich große Verantwortung und wenn man dieser Verantwortung gerecht werden kann, dann ist es ein sehr, sehr zufriedenstellender Job. Das ist eigentlich das, was am allermeisten Spaß macht.
Glaube ich dir. Sehr cool. Die zweite Frage, wofür bist du dankbar, wenn du so auf deine Reise zurückschaust?
Wofür bin ich dankbar? Dass mir Chancen gegeben wurden. Ja, weil das ein, zwei Mal war es nicht selbstverständlich, dass es Zum Beispiel ganz, ganz großen Shoutout an der Stelle an Daniel auch. Zum Beispiel, dass er mich von Anfang an gefragt hat bei E-Commerce. Für mich einer der besten Arbeitsplätze, die ich je gesehen habe und erleben durfte. Und es war halt auch nicht selbstverständlich, ne? Einfach da auch direkt so ein großes Vertrauen zu haben. Und auch früher den Boss, den ich erwähnt habe, mit dem ich mich politisch unterhalten habe, auch das, dass wir im Interview saßen und ich für einen publiken Sales-Job da eigentlich drin war, weil ich halt Deutsch sprechen konnte. Und er dann sagt, nee, für dich habe ich was Besseres. Und mir dann so eine riesen Chance gibt, dafür bin ich eigentlich am meisten dankbar. Und auch großen Shoutout vielleicht an andere Gründer, Owners etc. da draußen, gibt einfach Leuten eine Chance. Ja? Nicht jeder kann mit 7 Jahre Arbeitsexperience daherkommen und weiß alles über alles. Wenn du in Leute investierst, dann geben sie zurück. Ja, und das versuche ich auch heutzutage zu wieder weiterzugeben an die nächsten, an quasi meine Mitarbeiter und den Leuten, mit denen ich arbeite.
Ja, da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Ich sehe es ja hier bei Apfelband auch. Wir, die meisten von uns, egal ob Lager oder Büro, sind viele Quereinsteiger, die mit dem, was wir machen, vorher noch kaum bis gar keine Berührungspunkte hatten. Und der Outcome, der spricht für sich. Also der Outcome ist ja, du hast ein Team, das hat Bock, das kriegt das Vertrauen vom Chef, dass man da auch ein bisschen so sich einfach mal rumprobieren kann und schauen, wie man mit dem Thema überhaupt klarkommt. Und das funktioniert bisher wirklich wunderbar. Also dem kann ich wirklich nur zustimmen. Das ist, also wenn man so eine Chance hat, sollte man auf jeden Fall das nutzen und auch mal Leuten die Möglichkeit geben, sich mal zu beweisen.
Absolut, dem stimme ich zu. Und du wirst more often than not sehr überrascht sein, wie intrinsisch motiviert sind, wenn man Leuten eine Chance, nicht nur eine Chance gibt, aber sie dann auch machen lässt. Ja. Und dann, ja, sieht man, dann kriegt man auch viel mehr zurück. Ja, ja. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, weil das spielt dann auch viel, wie du auch gesagt hast, Dankbarkeit mit rein, dass man diese Möglichkeit überhaupt hat und man möchte dann auch dementsprechend, sag ich mal, liefern auch auf einem gewissen Level.
Ganz genau.
Okay, und dann kommen wir zur letzten Frage für heute. Was ist so deine Vision, deine Prognose für die Zukunft? Mit Thema Google Ads, deiner Firma, wo siehst du dich da?
Ich denke, dass es sich immer weiter ändern wird. Im Sinne von, das ist ein Trend, der unschwer zu erkennen ist. Ganz, ganz früher, vor 5, 6, 7 Jahren, hat man teilweise noch die Bids manuell für einzelne Produkte und so einstellen müssen. Und ein Trend, den habe ich auch schon vorher angesprochen, ist Automatisierung. Ja, es wird immer mehr automated werden, nicht nur Geburtsstrategien, aber auch zum Beispiel Keywords werden langsam verschwinden in den nächsten paar Jahren und ersetzt werden durch was auch immer das Pendant sein wird. AI wird eine große Rolle spielen, dass AI zum Beispiel automatisch Produkttitel schreiben kann und so weiter. Ja, das wird dann diesen Skill quasi nicht ersetzen, aber das Ganze beschleunigen. Und ich denke, meine Rolle wird dann immer mehr in die Beratung von Post-Click kommen, also nicht nur alles, was Pre-Click passiert mit den Ads und so weiter, sondern Optimierung on-site und wie man dann aus dem Channel mehr rausholt. Und ich glaube, was auch immer wichtiger wird, jetzt in Google Ads spezifisch, wird YouTube. YouTube arbeitet schon seit Jahren daran, endlich Meta-Konkurrenz zu bieten, was Creatives und was halt quasi Video-Ads selber angeht. YouTube hat einige intrinsische Probleme, weil es so viele große Hürden hat, um eine erfolgreiche Ad drauf zu schalten. Zum Beispiel momentan schalten wir eine Ad von Apfelband, die sehr, sehr gut funktioniert, aber du weißt wahrscheinlich selber, was für ein gigantischer Aufwand diese Ad war. Du kannst nicht einfach irgendwie ein kleines Handy-Video drehen und wie bei Meta und es dann draufklatschen, das kann sogar viral gehen, ja, um es mal ganz salopp zu sagen, sondern da muss ganz, 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 ganz viel Hirnschmalz reinfließen, damit es funktioniert. Ich denke, diese Hürde wird immer kleiner werden. Das heißt, der Part wird immer wichtiger. Und wie gesagt, meine Rolle wird immer mehr in das übergehen und in Beratung für den Channel. Denke ich, da wird es hingehen, bis es vielleicht irgendwann mal komplett ersetzt wird. Und dann machen wir den nächsten Apfelbox-Podcast und ich sitze auf der Straße. Dann schalte ich dir live zu aus den Straßen von Cardiff. Hoffentlich nicht.
Okay, ich hoffe es auch nicht. Ich hoffe, dass alles gut läuft und dass es auch so läuft, wie du dir das vorstellst. Dann, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du bei mir im Podcast warst. Es war wirklich, wirklich interessant, das ganze Google Ads-Thema. Und ich denke, da werden sich die nächsten Jahre auch noch sehr viel entwickeln und da können wir alle gespannt sein.
Sehr, ja, an der Stelle Shoutout, wenn andere Brands das hören. Natürlich, wenn ihr eine Full Solution braucht, dann ist Ecom House die Agency Nummer 1 im Dachbereich, die ihr konsultieren solltet. Wenn es um Meta geht, wenn es um TikTok geht, wenn es natürlich auch um Google Ads geht. Wenn ihr nur spezifische Google Ads Hilfe braucht, könnt ihr natürlich direkt zu mir kommen. Und ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte, Olli. Und vielleicht irgendwann mal wieder. Who knows?
Sehr, sehr gerne. Und das war's auch schon mit der Folge. Vielen Dank, dass du bis hierher zugehört hast. Ich hoffe, du fandest das Thema auch so interessant wie ich. Ich bitte dich, schau mal auch auf unseren Social Media Plattformen vorbei, auf Apfelbox oder Apfelbox Clips. Da findest du immer den neuesten Content. Folg uns auch auf den Kanälen, wenn du nichts mehr verpassen willst. Kannst auch gerne auf YouTube uns abonnieren. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Gib gerne dein Feedback in den Kommentaren und bis dann.